Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer gerne Romane liest, weiß, dass am Ende oft ein Nachtrag oder Epilog steht. Die eigentliche Handlung ist abgeschlossen, aber mit dem Nachtrag möchte der Autor noch einmal Gedanken zum Geschehenen äußern und oft auch in groben Zügen andeuten, wie es wohl mit den Hauptfiguren weitergeht. Auch das Johannesevangelium besitzt mit dem 21. Kapitel einen solchen Nachtrag. Wer nachliest, sieht, dass das Evangelium schon im vorhergehenden Kapitel abgeschlossen war. Der Anhang aber nimmt noch einmal auf, was war, und er zeigt, was sein wird. Eine lange Kirchengeschichte deutet sich an und zugleich das Ziel aller Zeiten. Die Grenze unseres Lebens wird sichtbar und zugleich die Hoffnung, die keine Fantasie sich ausmalen kann. Ich lese den Predigttext aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, das Ufer des Sees Genezareth, der auch See von Tiberias heißt. Noch heute kann man am Ufer dieses Sees stehen und Millionen Touristen tun es auch Jahr für Jahr. Wenn es Christen sind, dann werden sie spätestens durch den Reiseleiter oder die Reiseleiterin an all das erinnert, was dort nach der Überlieferung des Neuen Testamentes geschehen ist. Jesus hatte Kranke berührt und geheilt. Er hatte die, die vom Leben niedergedrückt waren, aufgerichtet, hatte hungrige Menschenmengen auf wunderbare Weise gesättigt. Und oft war er in ein Boot gestiegen, um von dort aus denen, die am Ufer saßen, seine Gleichnisse vom Gottesreich zu erzählen, das klein und doch stark und nah war. Dieses Ufer am See war ein Ort, wo den Jüngern damals eine neue Welt des Glaubens und der Hoffnung geschenkt worden war. Und jetzt sitzen sie, nach all dem, was geschehen war, wieder dort. In der Folge des Johannesevangeliums waren die Jünger dem Auferstandenen schon mehrmals begegnet. Und selbst der Zweifler Thomas hatte sich überzeugen lassen. Aber jetzt scheint es so, dass die Jünger wieder in ihrem alten Leben gestrandet sind. Von Euphorie oder übersprudelnder Freude ist jedenfalls wenig zu spüren. Eher scheinen sie verwirrt und orientierungslos zu sein. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Der, an den sie glauben, mag leben, aber er ist nicht da. Und so muss ja das Leben weitergehen, man muss wieder kleine Brötchen backen, man muss wieder fischen gehen. Es ist Petrus, der damit beginnt und die übrigen Jünger folgen ihm. Ihnen geht es nicht anders als uns. Auch wer an die Botschaft vom Sieg des Lebens glaubt, steht ja immer wieder am Anfang, steht vor seinem Alltag, wie er nun einmal ist, mit all den Aufgaben und Pflichten, die so oft auslaugen und ermüden. Auch wer dem Gott des Lebens vertraut, steht vor der Frage, woher er denn die Kraft für ein neues, aufgerichtetes, ja österliches Leben nehmen soll. Es gibt ja nicht den Schalter, der wie beim elektrischen Licht alles in uns erleuchtet, wenn wir rufen, Jesus lebt. Trotz allem guten Glauben und guter Hoffnung, Dinge misslingen, scheitern auch weiterhin. Manche Mühe und Arbeit verläuft im Sand und die Netze sind leer. Da fragt sich die Mutter, was geblieben ist vom Glück der ersten Schritte mit dem Kind. Dort geht er jetzt hin, allein und ganz anders, als sie es sich gewünscht hat, und braucht niemanden mehr. Da legt einer seine Arbeit aus der Hand und es ist, wie wenn er aus einem Traum erwacht. Was ist denn geblieben von der Mühe, von der Hetze, vom vollen Kalender? Kann das sein, dass 1000 kleine Erfolge unter dem Strich ein leeres Netz ergeben? Da engagieren sich Menschen aus ihrem Glauben heraus für Versöhnung und Frieden zwischen Völkern, Gruppen und Religionen, veranstalten Begegnungen und Austauschabende, damit sich Fremde besser kennenlernen und Vorurteile abgebaut werden. Und dann gehen die Ereignisse ihren Gang. Hier ein Attentat, dort eine Beleidigung oder Unversöhnlichkeit und schon geht die Friedensarbeit von Jahren verloren. Auch die Jünger machen diese Erfahrung. Nach einer vergeblichen Nacht stehen sie mit leeren Netzen da und kehren zurück ans Ufer. Wäre der Schreiber der Geschichte ein Künstler gewesen, hätte er uns diese Szene vielleicht wie ein Aquarell vor Augen gemalt. Die Konturen sind traumhaft. Die Linien verwischen ein wenig in der Dämmerung des Morgens. Und die Farben fließen ineinander. An den Jüngern haftet noch das Dunkel der Nacht, aber ihr Boot ist auf das Ufer ausgerichtet, an dem die Farben immer heller werden, das Blau des Sees zum Ocker des Ufersandes und dem Grün der Uferpflanzen und da auf dem Ufer selbst, nur in Umrissen erkennbar, eine menschliche Gestalt, deren Züge für den Betrachter nicht genau identifizierbar sind, von der aber, so stelle ich es mir vor, ein helles Farbband in Richtung Jünger zieht. Als aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. In anderen Übersetzungen heißt es manchmal, am Morgen trat Jesus ans Ufer. Aber in der Beobachtung, dass Jesus schon vor der Rückkehr der Jünger am Ufer stand, kommt das Wesen dieses Szenenbildes besser zum Ausdruck. Wie sehr verändert sich unsere Lebensanschauung, wenn wir ahnen dürfen, dass der Auferstandene immer schon am Ufer steht und uns erwartet. Wie sehr verändert sich die Perspektive auf unsere oft so angestrengten Tage und auf die in Sorgen durchwachten Nächte, wenn wir wissen, er blickt schon zu uns hin. Wir stehen ihm schon vor Augen. Die aufgewühlte See, auf der uns die Angst die Kehle zuschnürt, mit Blick auf ihn, der am lebensrettenden Ufer steht, finde ich den Fixpunkt, an dem ich mich festmachen kann. Die Enttäuschung, dass das Leben eben nicht ein einziger Erfolg ist, dass manches umsonst war, eine Lebensbilanz, die vielleicht schmerzt. Das alles fühlt sich anders an mit dem vor Augen, der längst auf uns wartet. Erwartungsfroh und fürsorglich, egal wie viel misslang. Und vielleicht ist auch einmal die letzte Nacht, die Nacht des Todes, anders, wenn einer weiß, wenn es morgen wird, steht er am Ufer. Als aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Im Grunde ist alles, was danach folgt, nur die Entfaltung dieses einen Satzes. Auch die Frage, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Es ist das einzige Mal, dass das Wort Kinder für die Jünger verwendet wird. Die Jünger haben den Auferstandenen noch nicht erkannt, aber dennoch kommt ihnen in diesen liebevollen, fragenden Worten etwas entgegen, das sie berührt, weil jemand ihre Leere und Erschöpfung wahrnimmt, mit der sie auf das Ufer zusteuern nach dieser vergeblichen Nacht. Und sie werfen trotz all ihrer Frustration und gegen die Erfahrung auf das Wort des Unbekannten noch einmal die Netze aus. Und tatsächlich, diesmal wird es voll. Und in diesem Augenblick gehen einem der Jünger die Augen auf und er versteht endlich, wer da am Ufer steht und er ruft: Es ist der Herr. Liebe Gemeinde, nach und neben den Erfahrungen der Vergeblichkeit gibt es in jedem Leben auch das. Die Augenblicke, in denen uns Staunen und Dankbarkeit überwältigen. Wo haben wir das zuletzt erlebt? Das Netz voller Fische. Das ist nicht der große Erfolg, mit dem du glänzen kannst. Das ist das, was dich lebendig hält und dich von Grund auf erfüllt. Vielleicht steigen bei dem Gedanken Bilder von Situationen auf, die in uns Gewissheit und die Sehnsucht hinterlassen, dass wir einmal tatsächlich die Fülle des Lebens ganz und gar empfangen dürfen. Die Freude, die dich erfasst, wenn du in den aufblühenden Frühling blickst und er die Hoffnung weckt, dass das mehr über das Wesen des Lebens ausdrückt als alles Sterben. Die Freundschaften, die das Vertrauen schenken, dass du nicht allein sein wirst. Die Wärme, wenn du spürst, dass dein Gott da ist und dich kennt. Die Aufgabe, für die es sich wirklich lohnt, deine Netze auszuwerfen. Und die Erfahrung, dass das, wofür du dich einsetzt, eine Resonanz findet. Der Lieblingsjünger Jesu jedenfalls, der nach dem Johannesevangelium die besondere Fähigkeit hatte, die Dinge auf Gott hin zu durchschauen, rief im Angesicht der vollen Netze, jedenfalls, es ist der Herr. So vieles aber hält uns davon ab, das so einfach mitzusprechen. Da sind die Zweifel, ob Gott wirklich so konkret spürbar ist. Aber Glauben und Glauben lernen bedeutet genau das. Sehen zu lernen, was und wer dahinter steht, wenn wir eine Lebenserfahrung machen. Es ist der Herr. Das ist die Perspektive, mit der wir unser Leben auf Gott hin transparent machen können. Und wir tun das, indem wir das Staunen lernen, so wie die kleinen Kinder es so gut können und es uns vormachen. Wir tun es, indem wir den Wundern des Lebens nachspüren, die Gott jeden Tag tut und an denen wir so oft blind vorbeilaufen. Wir werfen die Netze aus und erleben, dass wir nicht immer, aber immer wieder einen großen Fang machen können, der uns die Lebendigkeit Gottes spüren lässt, mit der er uns lebendig macht. Die Jünger kehren ans Ufer zurück mit ihrem Netz voller Fische. 153 Fische sollen es gewesen sein, eine rätselhafte Zahl, deren Sinn im Dunkel bleibt, trotz vieler Spekulationen. Und Petrus bindet sich sein Gewand hoch und will zu ihm ans Ufer schwimmen. Die Jünger schaffen nicht, das Netz an Land zu ziehen. Erst Petrus gelingt es. Am Ufer aber brennt schon ein Feuer, darauf Fische und Brot. Fische aus dem Netz werden dazugegeben und Jesus lädt schließlich ein zum Mahl. Für uns Hörer und Leser dieser Geschichte mutet diese Szenenfolge seltsam, ja skurril an. Es überlagern sich viele Ebenen, Erfahrungen, Begebenheiten, ja sogar Konkurrenzen der frühen Gemeinde klingen an. Vor allem aber dürfen wir nicht vergessen, dass hier eine Offenbarungsgeschichte erzählt wird, die am Ufer des Sees und also auch am Rand der Dinge geschieht. An den Grenzlinien unseres Lebens, da, wo sich die Welt des Menschen und die Welt Gottes begegnen. Da verlieren sich manche Konturen und die Farben sind nicht auseinanderzuhalten. Aber ist es nicht immer so? An diesen oft schwer zu erkennenden Grenzlinien entscheiden sich so viele Dinge. Ob jemand sich öffnet für das Leben oder verschließt, ob jemand vertrauensvoll lebt oder misstrauisch, ob sich jemand zu seiner eigentlichen Bestimmung sammelt oder zerstreut bleibt, ob jemand liebt oder hasst. Es entscheidet sich in diesem Grenzbereich der Seele. An der Grenze von innen und außen, von Traum und Wirklichkeit, von Wasser und Land, von Gott und Mensch, durch oft merkwürdige Umstände und sogenannte Zufälle, durch Verborgenes, was mir zuwächst und mich aufrichtet, oder das Verheimlichte, was mich zerfrisst. Zu welcher Seite neigt sich dein Leben? Und was tust du, um auf der Seite des Lebens zu bleiben? Die Jünger haben erfahren, der Auferstandene lädt uns ein, in die Gemeinschaft des Lebens zu treten. Kommt und haltet das Mahl. Am Ende mündet all das Durcheinander, in dem sich das Drunter und Drüber unseres Lebens spiegelt, in diesem Mahl. Und auch hier überlagern sich die Bilder aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das große Festmahl am Ende der Zeiten taucht auf. Dieses große Hoffnungsbild, das wir mit all denen teilen, die an einen Gott glauben, egal welcher Religion sie angehören. Und das Abendmahl, das wir jetzt schon feiern, indem wir uns mit ihm und untereinander verbinden über die Grenzen unserer Verschiedenheit hinweg. So dürfen wir uns zum Leben aufrichten, egal was war und egal was kommt. Satt werden wird man vor dem Angesicht Gottes. Die Fülle des Lebens bietet er uns an. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.